Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Mir schwirrt schon ziemlich der Schädel. Frau Benzin ist noch relativ frisch.
Sieht aber nur so aus.
Gut, die Aufteilung der Pole, wir haben jetzt noch zwei Pole, ist so gestaltet, dass wir hier, wurde mir gesagt, für den Content, also für die Inhalte zuständig sind. Die Herren nachher für die Technik, also ganz, wie man es auch sonst so kennt. Wir haben heute überlegt, wie verändern sich die Arbeitsprozesse. Wir haben schon ein bisschen gelernt, wir müssen uns verändern, vielleicht zumindest insofern, dass wir die Leute da abholen, wo sie sind. Ein bisschen blöder Ausdruck. Ich kenne manche Kollegen hier im Haus, die sagen, ja, das ist ja alles sehr schön, digitaler Umbruch. Aber vor lauter Nachdenken darüber kommen wir gar nicht mehr zu unserer eigenen Arbeit. Frau Benzin, wie sehen Sie das? Wir müssen ja beides mal. Wir müssen ja sowohl die eigene Arbeit weitermachen, als uns überlegen, wie geht's jetzt weiter in die digitalen Welt?
Also erstmal wollte ich meine Counterpartin begrüßen und den Unterschied ausmachen. Wir sind beide, liebe Frau Pohl, volkseigene Betriebe. Kein Widerspruch. Aber bei Ihnen geht nachts das Licht aus und bei uns brennt weiter das Licht. So, jetzt kommt.
Sie sind eben über Gebühren finanziert und wir müssen selber bezahlen.
Jetzt kommt die entscheidende Frage, weil Frau Betz, diese Übung, die Sie beschrieben haben, diese sportliche, zwischen dem binären, analogen Programm, das wir alle schätzen und jeden Tag stemmen, und der neuen Welt, die da sein will und auch erobert sein muss, und den Generationen, die wir generieren möchten, genau diese sportliche Übung wird uns halt jeden Tag abverlangt. Und ich glaube, ich würde es mal so beschreiben, wir brauchen kein Navigationssystem, sondern manchmal auch den Mut, einen Zacken zu entschleunigen. Kollegin Buhr hat es angedeutet, ich glaube, das zeichnet uns aus. Und dann mit ganz viel Hirn und Geist zu entscheiden, was wir bespielen. Aber ich glaube, wir müssen mit der gleichen Intensität darüber nachdenken, was wir nicht machen. Beide Geschichten gehören zusammen. Und ich würde gerne mit homöopathischen Dosen dessen, was wir jeden Tag stemmen, ob nun im Hintergrund oder in Forschung aktuell, in den aktuellen Sendungen des Zeitfunks, Honigspuren in die sozialen Netzwerke, auf Verkehrsflächen, für die wir uns entscheiden, legen, damit dann die Damen und Herren, die Hörer und User wieder ins Programm hineinkommen und wir noch Nachwuchs generieren.
Ja, Sie sind doch trotzdem meiner Frage ein bisschen ausgewichen, weil...
Weil auch die erste.
Ja, können Sie verstehen, aber dass viele Kollegen sagen, sie möchten ein bisschen klare Verteilung, was wir jetzt lassen sollen, was wir machen müssen, dass es ihnen vielleicht ein bisschen zu viel ist, sondern jetzt müssen wir nochmal was drauflegen, müssen aber auch unsere eigentliche Arbeit erledigen.
Kann ich gut verstehen. Und ich sage ja auch noch gar nicht, dass ich mit der zweiten Antwort jetzt dann schon final antworte, sondern ich glaube, Frau Pohl, Frau Betz und Benzin sind unterwegs und keiner von uns hat den Königsweg in der Tasche. Und ich glaube auch, dass dieses Haus, in dem nachts das Licht brennt, sich bei allem ein bisschen langsamer bewegt hat und ein bisschen nachdenklicher war und vielleicht jetzt manche Fehler, die unterwegs anderen passiert sind, nicht machen muss und vielleicht ein paar eigene und ein paar weniger macht. Und ich glaube auch, dass man den Kollegen und Kollegen nicht noch und nöcher Aufgaben obendrauf fropfen muss. Zugleich aber bestehen genau diese Kolleginnen und Kollegen, und ich komme gerade aus einer Redaktionssitzung, darauf, dass sie überhaupt am allerbesten über ihre Inhalte Bescheid wissen und bei allen Online- und Social-Media-Aktivitäten als Erste gefragt werden wollen. Und jetzt machen sie daraus mal eine symbiotische Summe und eine synergetische Summe. Das heißt, was zum Beispiel jetzt bei uns in den Nachrichten passiert ist letzte Woche mit einer Umstellung, Marco Bertolaso ist da und Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch, dass Bilder gesetzt worden sind und weniger Themen in der Frontpage sind, dass das aber aus der Redaktion heraus generiert wird, noch obendrauf. Das sind ja Wege, die versuchen wir anzuzeigen, genauso wie wir eine Online-Redaktion haben, die Social Media bedient, Facebook, Twitter und Co. In einer Intensität, wie es natürlich einer normalen Redaktion darüber hinaus nicht zuzumuten ist. Also man muss schon genau hingucken und ich glaube, nicht alles ganz schnell machen, und ich bleibe dabei, auch bei der zweiten Antwort hoffentlich etwas konkreter, sich auch ganz klar entscheiden, was geht jetzt noch und was geht eben nicht mehr.
Ole Reismann von Spiegel Online hat gerade so ein bisschen bedächtig den Kopf hin und her geschüttelt. Frau Pohl, bei Ihnen geht zwar nachts das Licht aus, aber Sie haben uns heute auch verraten, dass womöglich auch die Druckerpressen bald stillstehen, weil Sie möglicherweise sich sagen, wir müssen wirklich nur noch digital publizieren, oder es ist, macht Sinn, weil ja auch der Vertrieb teuer ist, weil der Druck vielleicht nicht mehr bezahlt werden kann. Wie machen Sie das? Wie schichten Sie jetzt langsam um vom Print ins Digital?
Ich glaube, die größte Veränderung, die wir hinkriegen müssen, ist, dass wir so gar nicht mehr denken. Dass sich niemand mehr als Online-Redakteurin versteht oder als Print-Redakteur. Da sind wir dabei. Wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Redaktionssystem einzuführen, wo das dann sozusagen auch gelebt wird. Ich würde aber gerne eine Sache aufgreifen von Frau Benzin. Ohne einen vernünftigen Inhalt ist das größte technische Shishi völlig egal. Also, oder Pillepalle. Also wir müssen schon was zu bieten haben und wir müssen was zu bieten haben, was zu unserem Medium passt, was zu unserer Marke passt. Das klang jetzt heute tagsüber auch immer wieder an. Online mag unter Umständen was anderes brauchen als eine Wochenendausgabe. Unsere Taz am Wochenende hat eine andere Form, journalistisch zu erzählen, als die tägliche Seite 2, die viel knapper und nachrichtlicher gehalten ist. Also das gilt's immer ganz genau zu überlegen. Aber es ist jetzt überwiegend ein technisches Lab hier, finde ich auch ganz toll. Aber ich glaube, die Grundprämisse, ohne vernünftigen, wirklich auf hohem Niveau erstellten und bearbeiteten Journalismus ist alles Shishi, technischer Krams, völlig nebensächlich. Bitte schön, der Applaus ist auf Ihrer Seite. Oh, Herr Stoll, von Ihnen applaudiert zu werden. Vielleicht nochmal 10 Zentimeter größer. Aber ich glaube, das ist ganz, das ist einfach ganz wichtig. Das ist die Grund, das ist die Grundprämisse. Deswegen. Das war das eine. Die Druckpresse, die Vertreibungswege ist auch gut. Die Vertreibungswege, Verbreitungswege. Das ist in der Tat ein Problem für die, die heute Morgen nicht da waren. Wir haben jetzt Probleme mit einer Druckerei in einem unserer Verbreitungsgebiete, die macht vielleicht Pleite. Was machen wir dann in dem Bereich? Das würde bedeuten, dass unsere Schlusszeiten noch weiter nach vorne rücken. Dann kann man eigentlich eine aktuelle Tageszeitung fast gar nicht machen. Ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Die größte Herausforderung vor Chef, Redakteurinnen, Intendanten ist, glaube ich, wirklich zu entscheiden, was wir weglassen. Und das auch gemeinsam mit den Redaktionen zu erarbeiten. In der Taz geht es gar nicht anders. Wir sind ja ein sehr basisdemokratisch organisierter Betrieb. Wenn da die Chefredakteurin kommt und sagt, wir machen jetzt so und so, das geht sowieso nicht, dann ist sie in 3 Wochen rausgeschmissen. Es ist aber auch nicht schlecht, weil deswegen spricht die Redaktion da mit. Aber das wird die Herausforderung sein. Wo sagen wir auch einfach, nein, die Berichterstattung lassen wir jetzt sein, weil wir da lieber eine multimediale Reportage aufsetzen, die natürlich auch wieder Geld und Manpower abzieht.
Es gibt also auch eine ganz andere Konkurrenzsituation. Früher war die Taz ja nicht unbedingt eine Konkurrenz fürs Deutschlandradio und umgekehrt.
Bei den Schlagzeilen immer.
Ja gut, aber nicht im World Wide Web, wenn man auf eine Angebote kriegt und seine knapp bemessene Lebenszeit ja auch mit gewissen Angeboten nur verplempern möchte. Was folgt daraus fürs Deutschlandradio? Also gibt es vielleicht inhaltlich auch eine Frage, darauf müssen wir uns jetzt wesentlich mehr beschränken als vielleicht früher schon?
Also ich habe mit Spannung heute Morgen natürlich zugehört und ich habe vor allen Dingen an den Stellen zugehört, wo Frau Pohl beschrieben hat, was wir ja auch in kleinem, aber langsam versuchen, auf Hörer hören und Usern folgen. Beispielsweise, ich werde sehr konkret und alle Kollegen hier im Blauen Haus wissen, was das heißt. Wir hatten rund um den 9. November viele Zuschriften, wir haben die Mauersplitter nochmal aufgelegt und da kam ein Hörer um die Ecke und schrieb, warum erzählt ihr uns nicht, lasst in unseren Ohren nochmal hören, wie ihr vor 25 Jahren geklungen habt und reibt es an denen, vielleicht ist noch einer da. Und es waren noch viele da. Ein älterer Chefredakteur, ein neuer Intendant, ein alter Chefredakteur, Techniker, die auf Parteitagen waren, Korrespondenten, die sich von irrsten Kabelgeschichten nochmal dann erinnerten und das erzählten. Und wir haben halt nochmal in die Geschichte hineingeguckt, gespiegelt, wie damals auch Journalismus tickte, sehr anders angemutet war, sehr viel langsamer, aber eben dann auch, sagen wir mal, würdevoller nochmal einen Zacken und haben das gespiegelt in der heutigen Geschichte. Wir haben jetzt einen, apropos deutsche Geschichte, einen Kollegen laufen in des Wortes Bedeutung, der ist am 3. Oktober letzten Jahres im äußersten Westen gestartet und läuft einmal quer und macht so den Sprung in die Gegenwart hinein. Und ich wünschte mir an der Stelle, es ist einiges in Arbeit, ich kann aber noch nicht mehr sagen, diese Geschichte auch regelmäßiger im Programm. Wir haben beispielsweise aus Putins Trollen und all diesen Hetzkanonaden, die da waren, auch Stoff im Frühmagazin gemacht. Wir haben die Collagen der Töne, der Zuschriften reingeholt ins Programm, haben dann wiederum auch mit Historikern, mit Politologen, Schriftstellern drüber geredet. Das heißt, wir werden schlauer, wenn wir das tun, und wir werden beweglicher und wir gucken auch noch manchmal ein bisschen so neben uns. Das, glaube ich, müssen wir noch einen Zacken mehr machen und dafür dann aber auch ganz klar, Frau Betz, entscheiden, was lassen wir, weil die Mittel werden nicht mehr. Die Mittel werden nicht mehr.
Aber Radio hat doch ganz viele Vorteile, zum Beispiel, dass es so schnell ist und ja auch relativ preiswert produziert werden kann. Wir haben das ja heute gehört. Es gibt viel Konkurrenz, natürlich auch deswegen, weil man keine große Druckmaschine braucht oder Ähnliches zur Verbreitung. Wenn Sie sagen, Sie wollen Hörerinnen ernst nehmen, da würde ich mir manchmal auch als regelmäßige Hörerin wünschen, dass Sie das auch in Ihr Programm unmittelbar einfließen lassen. Ich meine, ich habe das heute Morgen auch schon mal gesagt, wenn ich mich regelmäßig drüber ärgere, dann höre ich morgens irgendeinen Politiker oder irgendeinen Experten, der oder die kann erzählen, was sie will. Und bevor ich dann sozusagen als Hörerin, als Expertin, als Betroffene mich da einschalten kann, ist es natürlich versendet. Es wird dann zitiert, es wird dann groß gespielt, ihr spielt es dann ja auch immer wieder in den Nachrichten. Da gäbe es doch so Möglichkeiten, innovativ sozusagen dieses Miteinander, die Community auch als, ja, letztendlich als eine Unterstützung für journalistisch arbeitende Kolleginnen und Kollegen zu nutzen. Ist da irgendwas in Planung?
Gekauft.
Jetzt schon.
Darf man twittern? Oder macht ihr das schon, oder?
Gegenhalten. Das ist, Frau Pohl, was Sie beschreiben, ist Gegenhalten. Also 7.15 Uhr ist NN im Programm und behauptet BC und wir versuchen dann, mal gucken. Unmittelbar danach, jedenfalls zeitnah, schreckliches Wort, wurde gestern abgestraft in einem Preis, der hier ausgesandt wurde, damit on air zu sein und oder online. Das wäre ein Wunschgedanke, den ich hätte an der Stelle. Ich habe noch viele andere. Wir fragen zum Beispiel jeden Wahlabend, der kommt, und nächstes Jahr haben wir wieder ein paar. Dreier, glaube ich, allein im März. Landtagswahlen hier im Land. Was hat den Wähler entschieden? Wie war er zugange? Ich möchte an diesem Abend mal gucken, wie wir es machen und inwieweit wir da auch Dienstleistung bekommen, mal fragen, warum hat jetzt der oder die nicht gewählt? Also wir müssen uns öffnen, auch das ist eine Idee, die uns per Hörerzuschrift erreicht hat, und müssen an der Stelle uns auch trauen, mit Echo zu leben. Wir sind Resonanzboden und wir sind Bewegungsmelder. Relevant waren wir immer.
Nun bin ich vielleicht ein bisschen oldschool. Ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel Deutschlandfunk höre, möchte ich eigentlich gar nicht wissen, was mein Nachbar dazu sagt. Das weiß ich vielleicht schon selber. Ich möchte vielleicht einfach wissen, mehr vorproduziert bekommen von gut ausgebildeten Menschen, was ich vielleicht als Denkanstoß mitnehmen kann. Aber Sie haben vorhin das Community Building zum Beispiel angesprochen. Die Taz war schon immer eine Community, hat natürlich da so ein bisschen einen Vorteil. Richtig. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie müssen wahrscheinlich immer im Gespräch mit Ihrer Community bleiben, damit ihr auch weiter Geld spendet oder Geld ausgibt für die Taz?
Ja, also damit die Community lebendig bleibt. Die funktioniert, weil sozusagen Austausch ist ein permanenter. Das gilt für unsere Leserinnenschaft, das gilt aber auch für unsere Genossenschaft. Natürlich will ich vom Deutschlandfunk Kompetenz haben. Natürlich will ich das wirklich nachhaltig recherchierte, ausführlich berichtete, tolle, super lange Feature. Aber dieser Frontaljournalismus, den Sie beschreiben, wenn der Deutschlandfunk, Deutschlandradio Wissen so weitermachen, wird es irgendwann vorbei sein, weil das möchte ich nicht mehr. Das haben wir heute den ganzen Morgen gehört. Die jüngere Zielgruppe, es wird immer so über die Next Generation geredet. Ich fange allmählich an, so eine gewisse Allergie gegen eine Altersdiskriminierung zu entwickeln. Weil es gibt auch ältere Menschen, ich bin jetzt bald 50, zähle mich auch dazu. Auch ich habe meinen Nachrichtenkonsum sehr individuell auf meine Bedürfnisse eingestellt. Und ich möchte die Möglichkeit haben, mich zu beteiligen. Nicht sozusagen, wenn Sie mir jetzt einen Kommentar sprechen, weil Sie ganz viele Bücher gelesen haben und sich in Ihrem Feld wahnsinnig gut auskennen, sollen Sie natürlich in den Kommentar sprechen, möchte ich hinterher auch nicht beurteilen. Es muss solche Formate geben, die für sich stehen, aber man muss auch als DLF, finde ich, die Hörerinnen und Leserinnen, wenn man es dann über die digitalen Endgeräte konsumiert als Leserin, die müssen die Möglichkeit haben, sich beteiligen zu können. Ich glaube, nur so wird künftig auch dieses Gefühl der Verbundenheit da sein, weil die Konkurrenz ist ja riesig groß, die genau mit so einer Emotionalität auch spielt.
Frau Wenzin, was ist denn die Community des Deutschlandradios oder des Deutschlandfunks?
Also es sind diejenigen, die zum Beispiel nachts das Licht anlassen und die Radionacht hören. Das sind Menschen, die, glaube ich, schon mit einem Riesenbatzen an materieller und auch intellektueller Ausstellung unterwegs sind. Aber es sind meiner Ansicht nach auch diejenigen, und die würde ich gerne mit allen gekauften Ideen heute weiter versuchen zu erobern, die uns nicht nur anerkennen als Instanz und Institution des Hintergrundes, der Nachdenklichkeit, sondern eben auch verstehen wollen. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir haben ja festgestellt durch viele Studien, und die waren nun wirklich nicht von leichter Hand gemacht, sondern vernünftig, dass diejenigen, die bei uns zu hören sind, ungeheuer geschätzt werden mit ihrer Kompetenz. Dass wir bekannt sind mit der blauen Farbe, die wir hier darstellen, auch nachts mit Wiederholungen. Aber dass wir, glaube ich, an der Unterscheidbarkeit dieses Privilegs in Längen und in ganz anderen Tiefen zu arbeiten, noch arbeiten können, was die Verständlichkeit anbelangt. Da wäre ich gerne ein bisschen unterwegs. Das heißt, wir sind jetzt schon einen Zacken jünger geworden. Frau Balkenhoff, wir sind, glaube ich, im Schnitt 56. Und wir waren 57, oder? 58, das ist doch schon mal eine ganze Ecke. Ich wünsche, ich wünsche mir, dass wir noch mehr weibliche Zuhörerinnen haben. Wir haben taffe, starke Moderatoren. Wir haben taffe, starke Moderatorinnen. Wir brauchen noch mehr Frauen, die sich in ihren Fachgebieten nach vorne trauen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Und ich würde gerne alles das, was wir in Blau, in Orange mit den Schwestern und Brüdern auf dem Deutschen Radio Kultur und mit den Grünen, wo sind sie? Die kriegen wir auch noch groß. Was wir hier in diesem Haus haben, dass wir vielleicht auch überlegen, ob wir mit einem Themencluster nach vorne gehen. Das heißt, an einem Tag wie heute, an einem Tag wie gestern, die Türkei und alles, was dazugehört und was in den verschiedenen Farben hier passiert ist im Haus, bündeln und nach vorne stellen. Elmar noch mal nachklingen lassen. Also es gibt eine ganze Menge noch zu erobern, und ich glaube, die Anerkenntnis ist da. Wir dürfen uns nicht genug sein, so wie wir jetzt sind.
Aber vielleicht trotzdem noch ein bisschen Butter bei die Fische, weil wir sind ja unter uns. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass einzelne Sendungen einzelne Auftritte bekämen zum Beispiel? Wie das hier Herr Crittland hat, ich glaube Herr Crittland war das heute Morgen, der das angefragt hat, ob das nicht sinnvoll wäre.
Ich glaube auch, dass die Menschen noch kenntlicher werden können, die hier in diesem Haus arbeiten. Ich will wissen, was Sie vorhaben, woher Sie kommen und wer Sie sind. Ich möchte gern die Personen noch mehr nach draußen spüren, und nicht nur die Brigitte Baetz, sondern alle anderen, die auch dazugehören. Und ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen das, glaube ich, machen würden, aber man muss sie, glaube ich, ein bisschen schubsen. Das kann ich auch verstehen. Das ist dieses Haus nicht gewohnt. Aber im Sinne des Programms sollten die kenntlicher sein. Und wir gehen hier übrigens, Frau Pohl, nicht zum Lachen in den Keller, sondern wir lachen hier auch mal im Erdgeschoss.
Also ich bearbeite ja manchmal auch mit Ihren Kollegin, Frau Schwefelsand ist da, die manchmal schön meine Kommentare betreut. Wir lachen ganz, und nicht nur über Sie. Also wir lachen. Entschuldigung, der Witz war nicht abgesprochen. Also natürlich, nee, ich finde jetzt auch ich finde Sie jetzt auch gar nicht so ein verknöchertes Programm oder so. Das habe ich überhaupt nicht gemeint, als ich sagte, mehr in Interaktion kommen. Es kann auch eine ganz ernsthafte Interaktion sein. Es geht ja nicht nur um Witze austauschen.
Vielleicht aber nochmal aufs Inhaltliche zu kommen. Macht es nicht auch Sinn, sich bei manchen Sachen zu beschränken? Also, dass man, der Hörer und Leser kann ja vielleicht auch nicht alles aufnehmen oder will es vielleicht auch nicht aufnehmen. Denken wir da vielleicht auch zu wenig nach, was wir weglassen können?
Also wir haben jetzt ja auch viele interessante Gespräche so an den Stehtischen draußen geführt. Was ist eigentlich der Auftrag? Weil Sie das ja vorhin auch nochmal so klar gemacht haben. Was ist eigentlich der Auftrag? Natürlich erwarte ich eine Nachrichtenabdeckung von Ihrer Einrichtung. Ich möchte schon wissen, was schnell passiert. Aber kann sich überhaupt noch irgendein Medium leisten, alles machen zu wollen? Muss man nicht Schwerpunkte setzen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das stimmt wirklich für jedes Medium, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch fürs Deutschlandradio. Und grundsätzlich, so macht es die Taz von Anbeginn an, aus der Not geboren sozusagen, sich auf die Schwerpunkte zu konzentrieren. Wenn wir unsere paar Seiten verteilen morgens in der Konferenz, und Ulrike Winkelmann ist auch da, die war auch lange dabei in der Taz, das ist dann echt ein harter Kampf, und das Kriterium ist dann letztendlich, wo haben wir eigentlich am meisten zu sagen, ne? Was ist unsere eigene Stimme? Gestern der heutige Titel, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, wir haben uns entschieden, mit der Türkei aufzumachen, weil da haben wir gesagt, da haben wir mehr zu sagen als zu Elmau, auch wenn es natürlich mit dem 2% Klimaschutz toll ist, aber jetzt schauen wir erstmal, was da wirklich passiert. Aber da haben wir was zu sagen, die Kurden, PKK, ganz lange Taz-Tradition darüber zu berichten. Und ich glaube, da könntet ihr auch noch gucken, wo sind wirklich unsere Stärken, die dann auch in der Demokratie sozusagen abgefragt werden. Ich finde, da darf man ruhig auch mal ein bisschen demokratietheoretisch werden. Das ist eine ganz wichtige Einrichtung. Ich bin ganz froh, dass ich in einem Land lebe, wo es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Aber was könnt ihr wirklich gut? Und manche Sachen sollen dann andere machen. Das richtet dann schon der Markt. Und wie sollen wir das, sorry,
Zwischenfrage, das ist das lineare Programm. Wie machen wir das dann mit dem nicht-linearen Programm?
Warum ist es linear? Was ist daran linear?
Herr Bitter, Sie können ja nur das spiegeln, fortführen, anregen, befördern, online, was on-air in homöopathischen Dosen existiert und oder weitergeführt werden kann.
Warum? Aus gesetzlichen Gründen.
Wir haben ja noch ein bisschen an Auflagen zu achten. Das heißt, die Programmbegleitung muss da sein. Ich glaube, es ist auch sinnvoll.
Das
glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, aber ich finde es berechtigt, dass Sie es fragen und dass Sie es thematisieren, weil das wird uns gerade jetzt, wenn ich das darf, ist das okay? Jetzt gerade in dieser Haushaltssituation zugemutet und Herr Bittner zugetraut. Wir müssen, Frau Pohl, hören Sie mal weg, gerade im eigenen Karton uns überlegen, was können wir noch machen und was sollten wir machen und wo stärken wir unsere Stärken und wo müssen wir dafür korrespondieren, dafür vielleicht auch mal was weglassen, was wir nicht so gut können.
Ich würde es aber, glaube ich, anders diskutieren. Ich würde die Frage auf den Kopf stellen. Wenn Sie jetzt sagen, das Thema, mir ist es ganz wurscht, was LMAU wegen mir, ist extrem wichtig für uns. So, dann haben Sie Ihre klassischen Feature, Ihre klassischen Radioformate. Aber wenn Sie sagen, das ist für uns als D-Radio ein wichtiges Thema, dann müssen Sie entsprechend in Ihren Planungsstrukturen Leute haben, die eben multimedial ticken. Ja? Und die sagen dann, Mensch, LMAU ist für mich, ich bin jetzt zuständig für Instagram oder für Facebook, das ist für mich eine andere journalistische Herausforderung, das Thema aufzubereiten, als jetzt für Sie in dem Hintergrund oder für Frau Stövesand in der Kommentierung. Sie gehen dann vielleicht auf dem Twitter oder auf dem Facebook-Account raus und sprechen mit den Demonstranten oder binden sie ein, sagen, die dürfen irgendwie kriegen Hashtag, wir twittern auf D-Radio gegen G7 oder für G7 oder so. Also ich glaube, das sind dann unterschiedliche Ausspielungen, unterschiedliche journalistische Formate. Und ich glaube sehr wohl, da möchte ich Ihnen widersprechen. Ich glaube, da müsst ihr eher vom Inhaltlichen her denken, wie man die ausspielt, als andersrum. Weil sonst kann das ja nichts werden. Also sonst habt ihr ja sozusagen eure Zukunft verloren.
Das haben wir in homöopathischen Dosen noch zu wenig, aber probiert. Und der Kollege Bittner beispielsweise war da an meiner Seite. Wir haben immer wieder Situationen gehabt zur amerikanischen Wahl auf der Strecke mit Blockgeschichten, wo wir korrespondiert haben miteinander. Das heißt, Jasper Barenberg ist er da, nee, war live zur Verstärkung in Washington, hat eine Geschichte live in Informationen am Morgen erzählt und hat sie dann im Blog weitererzählt. Aber da sind wir noch nicht in der Konsequenz konsequent genug.
Boris Bittner hat die Runde im Grunde schon aufgemacht. Also gerne weitere Fragen, weil sonst.
Bitte schön. Danke. Das mit der Medienkonvergenz beschäftigt mich wirklich intensiv. Oder letztlich der Frage von Ines Pohl. Unsere tollen Inhalte müssen wir wie konfektionieren, für welche Ausspielwege und was macht das mit unseren Arbeitsabläufen? Ines Pohl war jetzt, glaube ich, auch in dem Workshop von der Deutschen Welle. Gibt es da jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse? Also gibt es sozusagen so ein praktisches Pack an da für uns, auch aus Ihrer jeweiligen Erfahrung, Chefredakteurserfahrung?
Ich greife das mal kurz auf. Also was ich ganz spannend fand jetzt gerade in der kleinen Arbeitsgruppe ist, dass man sich schon erstmal überlegen muss, wo man hin will. Also man muss erstmal sein Ziel definieren und dann muss man die Strukturen schaffen und dann muss man die entsprechenden Tools aufsetzen. Sich zu sagen, wir lassen uns jetzt sozusagen von technischen Errungenschaften irgendwie unsere Inhalte konfektionieren, das ist, glaube ich, fatal für Medien, wie das unsere sind. Also das fand ich ganz, ganz wichtig. Wir haben auch darüber diskutiert, dass man einfach in die entsprechenden Planungsebenen auch Leute unbedingt hinsetzen muss, auch in Entscheiderfunktionen. Nicht nur als Praktikanten, die dann mal sagen dürfen, ich habe da auch mal noch mal eine Idee, sondern die dann auch echt mitbestimmen dürfen, welche Tools verstärkt werden und die auch sagen dürfen, nein, darauf können wir jetzt einfach mal ein Jahr verzichten oder 3 Jahre verzichten und dafür holen wir diese 3 Leute und sorgen dafür, dass die XY machen. Also auch da, Quotierung ist ja wahrscheinlich zu viel, geht bei euch sowieso nicht, aber ganz bewusst und ganz gezielt auch Leute mit der entsprechenden Expertise da einzusetzen. Aber wirklich, also Tool und Struktur folgt dem publizistischen Ziel.
Würde aber auch bedeuten, dass man das Geld flexibel verteilen kann.
Content first, da sind wir uns ja alle einig. Und dann, Frau Balkenhol, Pärchen bilden. Und da muss man dann das Pärchengeld auch irgendwie monothematisch herholen. Also Medientechnik plus ein Korrespondent, der eine Wahl begleitet. Denn der Medientechniker, die Medientechnikerin, schaut nochmal ganz anders drauf. Wir haben hier im Haus 5, glaube ich, pro Jahr Medientechniker, die ausgebildet werden, hoch ausgezeichnet. Wir hatten die eingebunden bei 1914, 2014. Und die haben das allererste Mal, jüngeren Datum, etwas jünger als ich, das allererste Mal mit dem Stoff zu tun gehabt.
Was sind denn Medientechniker?
Medientechniker werden hier im Haus von Herrn Detlaff ausgebildet, laufen durch alle Medien hindurch und sind diejenigen, die, wie kann man sagen, wie die multimedial.
Aber Journalisten auch.
Nee, ein Techniker, Mediengestalter.
Ja, die ausgebildet zum Mediengestalter Bild und Ton. Hier gibt es aber auch Mediengestalter Digital und da ist es eher so ein bisschen Print.
Die in allen technischen Finessen zugange sind und zum Beispiel an dem Fall dafür gesorgt haben, dass ein Altvorderer, Bestalter, sich unheimlich gut auskennender Historiker nochmal ganz anders auf seinen Stoff geguckt hat. Und daraus ist auch ein ganz anderes Produkt entstanden. Das kann man ganz gut sehen jetzt bei Epos beispielsweise, bei anderen Geschichten, wo versucht wird, Geschichte nochmal neu zu erzählen. Denn darum geht es Ihnen, Frau Betz und mir. Wir wollen wesentliche Inhalte, die für dieses Land entscheidend sind und für die Zukunft dieses Landes ja in Töpfe bekommen, wo wir die junge Generation erreichen. Und das wäre beispielsweise ein Weg. Und antwortend auf Ihre Frage, Frau Betz, dann müssen wir schauen, dass wir das Geld dafür in den beiden noch existierenden oder sonst wie Säulen finden und zusammenführen. Das heißt, vom Produkt her entlang denken und dann zurück rekapitulieren.
So, gibt es noch Fragen? Sonst würden wir uns erstmal bei den beiden Damen bedanken, dass sie hier vorne Rede und Antwort gestanden haben. Und die Herren für die Technik, Herrn Critland und Herrn Reismann, gerne auf die Bühne bitten. Und Herrn Bittner, der uns den Interpreter für Mr. Critland macht.
Versteht ihr alle Englisch?
Ja.
Sorry.
Weil dann machen wir das auf Deutsch und.
Oder sonst können wir das nämlich auch ganz auf
Englisch. Oder ist das nicht? Also, ich würde es lieber auf Deutsch machen, ehrlich gesagt. Und ja, ich weiß es nicht. Wir können ja überlegen, wie es läuft und dann switchen wir relativ nah. Aber ich würde mich gerne Ole Reismann fragen. Sie haben vorhin so relativ häufig so gemacht. Warum?
Nee, ich habe das einmal gemacht. Also ich verstehe das, dass man sagt, es gibt Redaktionen und die haben wirklich unfassbar viel zu tun, aber jetzt noch Internet und Social Media, das könne man denen nicht zumuten. Also ich kenne das. Ich weiß, dass Redaktionen am Anschlag arbeiten und viel zu tun haben. Ich glaube nur nicht, dass das irgendwie eine Lösung ist, dann einfach zu sagen, das kann man denen nicht zumuten, das geht nicht oder wir können irgendwie Internet, das geht jetzt nicht auch noch oder so. Da muss man dann irgendwie grundlegend an Prozesse ran und gerade zum Schluss klang ja auch durch, da muss man mal irgendwo sparen und gucken und den Prozess andersrum denken. Und ich glaube, darauf würde es mir dann ankommen.
Ines Pohl hat gerade ein bisschen hat quasi angeregt, man soll jetzt nicht der Technik nachfolgen, sondern es geht immer noch um den Inhalt. Ich habe aber trotzdem manchmal das Gefühl, dass wir doch relativ schnell der Technik hinterherhecheln. Also es gibt ein neues Produkt, oh, da müssen wir jetzt auch sein. Ist die Gefahr nicht doch da?
Ich glaube, also diese ganzen neuen Plattformen und Produkte haben natürlich den Vorteil, wer zuerst da ist, hat womöglich die Chance, dann noch was abzugreifen oder sich zu etablieren. Eine gesunde Mischung ist, glaube ich, das, wo man hin möchte. Aber immer nur zu sagen, wir warten jetzt ein paar Jahre ab. Also ich verstehe das kann man gut machen als öffentlich-rechtliche Rundfunk, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber irgendwann muss man auch sehen, wo sind die Nutzer, was machen die, wo geht's hin? Und ich bin jetzt jung und ungeduldig, sehen Sie es mir nach. Ich würde da lieber zu öfter mal was ausprobieren und nicht immer nur hinten dran gucken, so, oh ja, haben wir nicht gemacht und also war eine gute Entscheidung, dass wir es nicht gemacht haben, sondern lieber mal sagen, so, ja, haben wir ausprobiert, war ein Fehler, aber hey, probieren wir das nächste aus.
Ja, gerne klatschen. James Bittland hat uns ja hier sowieso im Haus Mut gemacht, weil er gesagt hat, wir haben den Content vom Deutschlandradio. Du musst übersetzen, sonst kann das nicht verstehen. Okay, alles klar, ja gut. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, verdammt. Ja, genau. Auch an die Frage, ob wir zu schnell möglicherweise uns Angst machen lassen vor neuen Technologien, dass wir zu schnell auf den Zug aufspringen.
Are we too afraid to use new technologies or are we too fast to use new technologies? instead of focusing on the prime product.
I think so. I used to work at at the BBC in a department called Future Media and Technology, and that's two entirely separate sets of people. Future media, people who are playing with internet, people who are playing with social media, people who are playing with all of the new exciting things, and technology, people who are building big towers and broadcast platforms and mixing desks and everything else. And I think we underestimate that in a radio environment, in a radio broadcaster, we are used to having standards which are standards there for, you know, decades. We understand our mixing desks, we understand how FM works, we understand a bit how DAB Plus works, you know. Those are standards that we understand because they are very long term. And then all of a sudden you've got all of these new technologies coming on, all of these new social media technologies coming on, and if we were having this conversation maybe 10 years ago, we would be talking about, you've got to be on MySpace, you absolutely got to be on MySpace. Right? Nobody's on MySpace now. In 10 years' time, we'll be laughing about the fact that we're talking about Twitter and talking about Facebook, because there'll be something new there. There's something in the US called Keek, which you have to be on if you're a young media company. So I think it's almost as if there are two entirely different things running at different speeds. You've got future media, stuff working very, very fast, and then you've got broadcast media, which is very rooted in moving very slowly, doing things right, and I think the middle ground is a great middle ground that you can actually be in if you can manage that.
Mm-hmm. Sie haben heute Morgen gesagt, die Plattform gewinnt sowieso immer, also Stichwort Facebook etc. Ist dann doch nicht doch die Gefahr, dass wir uns ein bisschen zum Sklaven dieser Unternehmen machen?
Nö. Also auf der einen Seite ist, glaube ich, man soll sich nicht diesen Plattformen unterwerfen, sondern man soll auch weiter selber starke Plattformen bauen, muss aber auch da gucken, was kann man wirklich leisten, was kann irgendwie vorne mitspielen, sich da konzentrieren und daraus auch wieder eine Mischung hinkriegen. Und aber natürlich möchte man jetzt heutzutage auch auf Facebook sein. Und jetzt, also die Umbrüche sind gerade unfassbar. Also ich maße mir nicht an zu sagen, was in 5 Jahren ist. Also die ganzen letzten Medienentwicklungen sind vielleicht noch einen Tick langsamer vollzogen. Noch gibt es Radio, das man einfach anschaltet und es funktioniert analog, aber ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist.
Das heißt, in 15 Jahren vielleicht gibt es gar kein Radio mehr, sondern nur noch Medien?
Well, no more radio. There's an interesting thing. Let me just say, in terms of platforms to go on, I think there are actually two ways of doing it. I think one way is to try to have a play with a platform, and that might be one particular program using it. One particular program might go and use Snapchat or go and use Instagram or whatever it might end up being, seeing how that works and seeing if the rest of the organization should also be on there. So you don't have to be completely in or completely out, if you see what I mean. And I think a lot of success has been where individual programs have tried something new and clever on a new platform and then shared that learning with the rest of the station or the rest of the broadcaster.
And if you had to recommend a platform or two or three that would be good for us and useful for the next 5 or 10 years, always risking that they will probably not exist in 5 or 10 years.
Yeah,
which ones would you choose?
And I think that's a very difficult question to answer, primarily because I don't live here. And if I was to turn around to you and say, if I was to turn around to a radio station in Hong Kong and tell them which social network they should be using, the radio stations in Hong Kong would look at me as if I was insane, because I wouldn't know half of the social networks that people are on. And I think really quite a lot of it is up to looking at what your kids are using, looking at what other people around you are using, making sure that it's not just you in the office, but it's one of the most successful things that I did when I was working at Virgin Radio was we had interns working with us for a year who were straight out of, in fact, they were in the middle of their university course. and they took a year out to work at the radio station to understand how you know what working's like. But we, in return, would see what they were doing in terms of online, and we would understand what they were doing differently to us because we were much older. And that was really interesting. So actually just learning what other people are doing is, you know, hugely important. Will there be radio in the future? I think one of the difficulties that we have, and particularly in the English language, is that radio means three different things. So radio means a radio, a device, like the devices outside, which is a box and a speaker and a volume control. Will there be those in 10 years' time? I don't know. I'm not so sure. Will there be broadcast towers? Will there be radio towers in 10 years' time? I think definitely. I think that broadcast radio is still a huge part of where radio's future will be. And then I think, thirdly, will radio as a thing that we make, great audio content be around? Yes, absolutely. And that may well be in terms of podcasts, that may well be in terms of other things. But broadcast, I'm just going to labour this point because I feel that somebody is shaking their head. Broadcast is hugely, hugely important. It is still 98% of the total consumption of radio. That's not going to go away in 10 years.
Ulla Reismann, Sie leben ja hier statt im Gegensatz zu Herrn Gridland. Was können Sie empfehlen als Plattform und sind Sie auch so positiv, was die Radionutzung hier weiter betrifft?
Ich bin, ja, natürlich wird das Radio auch, ne, das wird mich wahrscheinlich auch überleben und alles gut. Aber in dem Moment, wo Radio mehr sein möchte als so passives Berieselungsinstrument, ne, also ich fahre Pendel zur Arbeit und höre im Auto Radio oder ich arbeite als Lokführer, wie Tim es vorhin erzählt hat, und höre irgendwie nebenbei Podcast oder Radio. In dem Moment, in dem ich ins Internet gehe und gezielt dann irgendwie mich informieren möchte oder was nachhören möchte, da trifft dann der Nutzer auf eine riesige Angebotsvielfalt, wo Radio ein winziger Teil von vielen, vielen anderen ist. Und die anderen sind womöglich irgendwie besser auffindbar und mehr für dieses Medium produziert als der qualitativ wahnsinnig hochwertige und gute Radio-Content. Und ja, diese Radiogeräte gibt es, man kann sie einschalten, man kann sie ausschalten, aber nur dieses passive Berieselungsinstrument zu sein, wir wollen ja auch was. Also Ines Pohl und ich, wir wollen ja was machen, wir wollen ja Debatten anstoßen, was mit Gesellschaft irgendwie, was da reinwirkt und passiert.
Aber wo müsste der Content grundsätzlich definitiv hin, wenn er in Deutschland gehört werden will? Auf welche soziale Plattform meinetwegen?
Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt nur eine Plattform sein muss, also auf möglichst viele Plattformen, alle Nutzen, die es da draußen gibt. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja den Vorteil, dass sie auch gar nicht so über die Refinanzierung nachdenken müssen. Die haben ja erstmal einen Auftrag und können es raushauen. Und dann mehr ausprobieren und mehr gucken, was irgendwie was hält. Die Privatwirtschaft wird mich dafür dann hassen, aber und also erstmal verfügbar sein da draußen, auf allen Geräten, die es gibt, auf allen Plattformen, die es da gibt und auffindbar sein und nicht darauf hoffen, naja, wir können Radio, wir machen Radio und die Leute kommen dann schon zu uns und holen sich den Content bei uns ab. Weiß nicht, ob das so ist. Also man muss dann auch mal zu den Leuten hingehen in ihr digitales Wohnzimmer und denen ein Angebot machen und sagen so, hey, hier, das haben wir, was haltet ihr davon? Und dann auch mit denen zusammen irgendwie gucken, wo entwickelt sich das alles hin.
Trotzdem ist der Etat durchaus begrenzt, also weil klar. Ines Pohl und Sie scheinen ja zu denken, dass das durchaus ein Fass ohne Boden sein könnte. Mr. Crittenden wollte noch was ergänzen.
I was just going to say, absolutely, be on as many different platforms as you possibly can. But on the other side, if you are spending public money, then you need to make sure that you are delivering value in terms of that. So be on as many platforms as possible. Yes, measure it. Yeah. And if you're not measuring your DAB radio stations, you're insane because you are wasting money. There is absolutely no return out of that unless you see those numbers. And when you see those numbers, then you've got the guarantee that you're not wasting money because actually people are tuning in. But you really need to make sure that you're measuring everything in terms of DAB, everything in terms of Facebook, Twitter, SoundCloud, whatever it is that you actually do. Because that's hugely important. The other thing that I'd just like to mention is around the simplicity. There are lots of difficult ways of listening to the radio. On-demand, podcasting, you know, I was upstairs in the podcasting session. There are lots of different ways of getting a podcast. Lots of complicated ways that you can subscribe to a podcast. And Podlove is making it much, much easier, but it's still really difficult and complicated. One of the things going on in the UK at the moment, it's worthwhile you keeping an eye on, is Radio Player, which is owned by the BBC and by private radio, is working on an in-car radio. Now, it's not just an in-car radio, it's a car radio that ignores internet, DAB, FM. It ignores all of that, and it just gives you content. It gives you radio stations. And if that radio station happens to be on FM in one place, DAB in another place, or just online, it will sort all of that out for you. It shouldn't be up to the driver to end up sorting all of that stuff out for you. And I think one of the things that radio as an industry has been very bad at doing and could learn an awful lot from television is the user interface for radio, is making things really easy and straightforward. When you use your Skybox at home, you will notice how easy and clever that is and how simple it is to flick between individual channels on there and to go into on demand and to buy a box office movie and to do all of those things that Sky is very good at. Radio hasn't got that, and I think radio really needs to focus on making sure that, particularly in a multi-platform world, that it's simple and easy to use. And we really need to engage with the manufacturers of radios to make sure that it really works.
So simplify your broadcasting.
Yeah, so simplify the radio receiver to make sure that it's really easy to find the content that people want.
Darf ich ganz kurz was dazwischen sagen? Wir glauben ja immer, dass dieser sehr seriöse Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, die Radiowissen-Content nur was für die Älteren ist, außer die Radiowissen natürlich, die angetreten sind, eine andere Zielgruppe zu erreichen. Tatsache aber ist, wenn man sich die Podcasts ansieht bei iTunes, die man auswerten kann und die Zahlen da sieht, 70% der Menschen, die diese Podcasts runterladen, sind eben nicht über 50, sondern unter 50 und davon 40% unter 35. Das heißt, unser Content an sich muss gar nicht grundsätzlich geändert werden, sondern die zur Verfügungstellung des Contents auf den verschiedenen Plattformen muss einfacher und ergonomischer werden.
Ja, da hinten. Ja, gut.
Mir ist manchmal zu viel Gegensatz oder Ausschließlichkeit in dieser Diskussion. Es besteht in meinen Augen überhaupt kein Zweifel daran, und da stimme ich James Cridland ausdrücklich zu, wenn wir uns die Verteilung der Nutzung ansehen, dann wird Broadcast, das heißt ja auch Broadcast, das heißt One-to-Many, und das andere ist One-to-One. One-to-Many wird für das Radio noch auf lange, lange Zeit der Hauptpfeiler unserer Existenz sein. Ich werde schon Jahrzehnte unter der Erde liegen und dann gibt es immer nur Broadcast. Und es gibt keine Ausschließlichkeit zu dem One-to-One und dem Internet. Die einzige Regel, die wir beachten müssen, ist, was ist unser Auftrag? Beim Öffentlich-Rechtlichen ist das relativ für Deutschlandradio besonders einfach zu definieren. Wir machen Programme für die Menschen, die an den Dingen dieser Welt ein besonders hohes Interesse haben. So einfach ist es zu beantworten. Und wir bieten etwas an, und dann müssen wir auf allen möglichen Ausspielwegen müssen wir denken und dabei immer proportional zu der jeweiligen Nutzung die Gelder einsetzen. Es tut mir furchtbar leid, aber ein Intendant muss auch die Spaßbremse sein, wenn ich doch immer wieder daran erinnere, dass wir gebührenfinanziert sind oder abgabenfinanziert sind. Das legitimiert sich nur durch unsere Inhalte. Und das legitimiert sich auch für die optimale Verwendung dieser Gelder. Und wenn wir das abklopfen an diesen Parametern, dann ist die Beantwortung gar nicht so schwer. Wir müssen in diese neue Technologie hingehen, wir müssen sie sogar begrüßen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und wir müssen in den Köpfen, in unseren eigenen Köpfen, müssen wir uns öffnen.
Was ist dazu? Ole Reismann wollte noch mal gerne das Wort ergreifen.
Also vielleicht haben es Deutschlandfunk, Radio und so weiter da auch ein bisschen leichter, weil das Publikum einfach ein ganz anderes ist. Aber wenn man sich dann anguckt, Produkte, Radiosender, die junge Menschen erreichen, die auch noch dann irgendwie in der Region sehr erfolgreich sind, wenn es dann eins live ist zum Beispiel. Aber Jugendliche gehen dann auf YouTube und sehen sich Le Floyd an, der ein Massenpublikum erreicht und der braucht keinen Broadcast mehr. Der macht sich selber Broadcast. Ne? Das ist so ein bisschen, also hier ist es noch einigermaßen komfortabel. Bei vielen anderen Häusern, glaube ich, fehlt noch so ein bisschen die Erkenntnis, dass da wirklich eine Medienrevolution stattfindet. Und Revolution bedeutet, dass da also auch herbe Verluste und Wehklagen.
Hoffentlich nicht an Menschenleben. Da hinten war noch.
Ich weiß jetzt nicht, ich frage auf Deutsch, ist einfacher. Ich möchte ganz gerne mal die provokante Frage stellen, dass wenn unsere Journalisten so stark damit beschäftigt sind, den Content überhaupt zu generieren, ob es vielleicht eine Marketingunterstützung braucht, um eben für einzelne Sendungen bestimmte Kanäle mal zu testen. Also kann man das vom Marketing her steuern bei uns im Haus oder muss es immer zwangsläufig aus dem Programm gesteuert sein?
Das wäre aber jetzt eine Frage, die vielleicht weniger an die beiden Herren geht, nehme ich mal an.
How are the experiences by marketing-driven decisions about testing platforms or testing for special programs, some platforms? Is there marketing involved or is this just coming from the journalist itself?
So speaking about my time at the BBC, which is probably most relevant, clearly the BBC, because it's getting public money, can't be there specifically advertising a commercial platform like Facebook or Twitter or any of those other things. So sometimes it can be quite difficult to market things on the air that you're actually doing online and on certain platforms. You know, having said that, actually spending a very small amount of money, a couple of hundred euro on some advertising in Google and Facebook and things like that is a really good way of testing, seeing what works and what doesn't. But I think, you know, just making sure that you are monitoring and testing what you're doing is really important. One of the things that I used to be at the BBC is I used to be on a very boring board meeting called the Project Approval Meeting. And everything had to go to the Project Approval Meeting. And quite a lot of the times we were seeing some really nice, interesting ideas from program makers, from producers, from online producers, some really interesting ideas of how to use some of these new technologies, you know, Second Life, virtual worlds, all of that kind of thing. There's something that isn't talked about anymore, isn't it? Second Life. We were seeing some really interesting ideas, but there was absolutely nothing in there to actually say whether or not it was going to be a success or not. And I think, you know, that's really one of the real benefits of online is that you can always get numbers. You can always understand how many people have ended up using that. And I think that's, you know, it's important and it's something that we should be doing as it's not our money. Yeah.
Da hinten war noch eine Frage.
Thank you. I think my question goes to James, but maybe Ola, if you have something to say about it, I would also be interested very much. We've heard today that content is king, that good content is king, and at the same time that after 6 seconds, people switch if they listen to it in a certain device. So at the same time, I keep hearing that in order to interest a younger group of listeners, you have to have personalities, you have to have people who have a stance, who have an opinion, who show their opinion. That's what I keep hearing about how journalism has to be so young people like it. So my question is, how should it be? I mean, I personally don't think that young people are less interested in good journalism and good content than old people. So basically, if you do good content, everybody will be happy. But at the same time... Yeah, exactly. Yeah, it's in the same vein. At the same time, now we're in a situation where people are able to choose much more frequently. I love listening to Deutschlandfunk, but of course there are sometimes things that I hear where I think, oh man, this is kind of boring, and now they do this interview and it has been going on for like 6 minutes. I'm over it now, but I have to keep listening because at minute 8 there will be something else. I would switch off if I could, and if there would be another program, I would switch to that. So, like,
a skip button. If you had a skip button. Yeah, exactly. So, yeah, and I mean, you know, and I think that Ola will, you know, hopefully have something to say from his experience as well at Spiegel. But I think from my point of view, I don't necessarily say that content is king. I think real and relevance is king, actually. It's making sure that what we produce isn't just great content. It's relevant to our audience and relevant to the audience that we want to consume it. And, you know, so the BBC in the UK has a section of its newsroom called Newsbeat, and it's for younger audiences, and it talks about the news stories of the day in a very different way to reach those younger audiences and to keep those younger audiences interested in that kind of thing. And I think, you know, making sure that your content is relevant is just as important. I found this the hard way, actually. I used to be, when I was a radio presenter on the air, we were once giving away, I think we were giving away £2,000. And the way that we were giving away £2,000 is, if you want a chance of winning this money, then ring this number now. It was one of those premium rate numbers. It was one of those, you know, 900 numbers. So ring this number now, and you could be in with a chance of winning £2,000. Now, I did it one day just saying, you could win £2,000, ring this number. And just carried on talking about winning £2,000, call this number. The next day, I thought, I'm going to try this a different way. And so all the way during the show that I had, I said, what could you do with £2,000? Could you go on an amazing holiday with your family? Could you buy that nice used car that you've seen that you really want, one that isn't falling apart, one that hasn't got rust all over it? You know, could you get a brand new caravan so you can take your family on holidays all over the place? Could you get some new carpets throughout your house? And kept on talking about examples for the audience of what they could do with that £2,000. I had five times the amount of calls, and it just comes back to that relevance thing of just making sure that people understand, you know, why they should be interested. But, you know, I mean, I'd be interested to know, you know, you will clearly do stories in a different way depending on who you want the audience to be.
Ich weiß jetzt fahrlässigerweise nicht, ob das ein urbaner Mythos ist oder nicht, aber ich glaube, die Kindernachrichten im ZDF-Logo werden vor allem von älteren Leuten gesehen, oder? Weil einfach da werden Nachrichten anders erzählt, erklärt, es wird nicht so viel vorausgesetzt, man geht nochmal einen Schritt zurück und sagt so, warum ist das eigentlich wichtig? Und vielleicht hat sich dann in viel Formen von Journalismus, der so ohne direkten Rückkanal funktioniert, als Broadcast, sowas verselbstständigt und man weiß so, man macht hier die Qualität und das ist irgendwie wichtig und vergisst darüber so ein bisschen die Leute, die es nutzen sollen. Und natürlich, es gibt nicht die Jugendlichen, da gibt es dann irgendwie Heavy User, die jetzt schon irgendwie ganz viel Nachrichten lesen, es gibt welche, die interessieren sich nicht so. Und was wir gerade so ein bisschen überlegen, ist, wir wollen einigen bestimmten Leuten aus dieser Zielgruppe ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können. Und mal gucken, ob es funktioniert. Das werden wir dann rausfinden und vielleicht auch scheitern. Schauen wir mal. Nein, wir scheitern natürlich nicht. Und es ist die Idee, glaube ich, dass man dieses Service-Orientierte mehr hat und sich noch mehr anguckt, warum nützt das denen jetzt? Was wollen die eigentlich?
Yeah, I'm sorry, I don't mean no disrespect, but those are the basics. I mean, yes, we make relevant news, we think, how can we make people interested in this, how can we make them see that it's relevant? I mean, everybody does that. That's the basic of journalism. That can't be it. Please, people, come on. There must be something else that you're not telling us, because, you know, I mean, and there's different things that are relevant for different people. That's also clear to me. But is there... Or maybe there isn't a way. I mean, maybe you're just saying, okay, so tough luck. There's going to be a huge market of interesting content, relevant content, hopefully, on the internet. and people will pick and choose, that wouldn't be the worst thing in the world. But it would also mean that we, as the media makers, would probably have to adjust our expectations, right?
Yeah.
Yeah. Yeah. Dringend. I mean, I think you're right. And I think it's interesting. So Apple yesterday launched Apple News as well, which nobody's talked about as yet, or at least nobody speaking English has talked about, where lots and lots of different journalistic companies are producing content into the one app. And so actually you'll just get this sort of sludge of different pieces of content coming from all these different organizations, and it'll be very hard to tell the difference. And I think it's interesting to compare what's going on with Apple News I heard a great talk in Australia not so long ago by somebody who looks after online for one of the big TV networks there. And he was talking about personalization not being the only thing. You should concentrate, yes, on personalization, on giving people news that that they find relevant, and you can do that with technological ways, you can do that with editorial ways, but also with a personality. Personalization and personality, so that people actually tune to you because you tell it in a certain way that other people don't. And I found myself doing this yesterday when I was trying to watch the Apple the Apple announcement. I followed the Wall Street Journal for a little bit, and I thought, this is really dull. This is really worthy and dull and not very exciting. I'll go and I'll hunt out a few other people. And I found one which had, probably the same news content, but was just done in a much nicer way, in a much more personable way, and a way that suited me very, very well. So I think, we underestimate, in this whole world of algorithms and technology, we also underestimate personality as well. And each of our radio brands has a personality too.
Also ich verstehe das, dass man sagt, irgendwie, das sind doch eigentlich die Basics und das müsste doch eigentlich, jeder denkt das doch mit. Ich glaube nicht, dass das so ist. Und dieses, dass es einen Rückkanal gibt und sich Leser einmischen oder Nutzer einmischen und mitreden und dass man denen, jetzt kommt wieder dieses Schlimme, auf Augenhöhe, aber dass man denen begegnet und sie auch ernst nimmt, auch mal einlädt und was mit denen zusammen macht. Also das ist neu. Also ich habe jetzt schon diverse Redaktionen gesehen, die irgendwie jahrzehntelang anders gearbeitet haben. Da gab es dann irgendwie zwei Stockwerke drunter, macht jemand die Leserbriefe. Also das ist neu. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass die Leute, die jetzt mit Medien aufwachsen, die haben halt eine viel höhere Media Literacy. Also den kann man nicht einen Text vorsetzen, der aus Wikipedia zusammenkopiert. Also kann man sowieso nicht, ne? Aber auch nicht, wenn man es dann irgendwie transparent macht. Dann sagen die auch so, ja, brauche ich nicht. Die haben da draußen ein riesiges Medienangebot. Die wissen, wie sie sich daraus bedienen. Die gehen dahin, suchen sich gezielt das raus, was sie interessiert und was sie brauchen. Und das ist für alle Leute, die Medien machen, und das ist auch für Journalismus, unfassbar hart, weil die Konkurrenz ist plötzlich riesig. Und die meisten jungen Menschen, die hier aufwachsen, also die Einschränkung, ne, die dann irgendwie einen höheren Bildungsweg und so weiter, machen sie Abitur, was mittlerweile auch schon, weiß nicht, die Hälfte des Jahrgangs macht Abitur, bei den Frauen ja, bei den Männern demnächst auch und so. Und die sprechen dann auch alle Englisch und schon ist die Konkurrenz nochmal unfassbar viel größer. Und die konsumieren ganz selbstverständlich nebenbei irgendwie einen Artikel aus der New York Times und dann schauen sie bei ihrem lokalen Radiosender vorbei und machen vielleicht noch ein Gewinnspiel und dann sind sie auf Facebook und dann auf Instagram und das setzt uns wahnsinnig zu und unter Druck und dann muss man irgendwie sagen, okay, dann bauen wir jetzt starke Marken auf und große, krasse Plattformen, denen sich keiner entziehen kann, weil sie durch ihre Qualität bestechen. Und das ist aber einfacher gesagt als getan, glaube ich.
Und es kann ja durchaus sein, dass sie auch ihren Medienkonsum irgendwann verstetigen und nicht immer nur noch ausprobieren. Im Laufe, die werden ja auch älter. Könnte auch sein. Da hinten war noch eine Wortmeldung.
Ich würde auch in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Mir ist es auch zu sehr, hier wird irgendwie oft hier auch gerade hier im Haus davon gesprochen, dass unser Inhalt so wahnsinnig gut ist und wir haben jetzt nur ein Problem, wie wir das in dieses böse Internet kriegen und diese komischen jungen Leute, was schaffen wir denn da, die mit ihren zermarterten Hirn, dass sich auch noch mit beschäftigen können mit unseren Inhalten. Also ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Also wir haben jetzt eine Zielgruppe, es ist halt viel, viel ehrlicher. Diese Zeiten dieser Splendid Isolation, wo wir auf so einem irgendwie UKW-Band drin waren und da kam kein anderer mehr rein. Und da konnten wir eigentlich so ein bisschen machen, was wir wollten, weil wir keine echte Konkurrenz hatten. Das ist halt auch vorbei und es ist auch ehrlicher. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass man ein bisschen über die Qualität spricht, weil wenn wir so Geschichten hören, wie dass jemand ein Interview hört und langweilt sich zu Tode, weil er immer noch nicht die zentralen Fragen kann, dann war das Interview vielleicht nicht einfach nur kompliziert, sondern einfach auch schlecht, weil die entscheidenden Elemente nicht am Anfang kamen. Und das finde ich halt auch wichtig, dass man halt auch eine Spur ehrlicher wird und einfach guckt, die Leute sind halt auch besser informiert, die rezipieren viel mehr Quellen, die sind viel internationaler unterwegs. Und das stellt auch Herausforderungen jenseits von technischen Sachen, sondern auch einfach qualitative Herausforderungen an uns Journalisten.
Haben wir noch eine Frage? Sonst war es womöglich noch schon der Schlussapplaus. Ich hoffe nicht. Ja. Doch, doch. Annie, es kommt. Hilfe, danke. Hilfe naht.
I heard you this morning. You said Apple Radio isn't important for us. It's just another radio station, isn't it? And afterwards you said, oh, Radio, Apple Radio, interesting. Oh, it's another radio station. Please discuss it a bit.
So what, and I've been hiding at the back, writing articles for websites and things who've asked me and turning down interviews this afternoon about Beat One, or Beat One, isn't it? I think there are two interesting things about it. Firstly, yes, it's a radio station and Apple are doing it, and that can't be bad news for us, can it? Because actually it might get people interested in the type of content that they can get from radio. And it might bring people who are lapsed radio listeners, and there are some of those around, back into what radio is all about, even if it's just music radio. So I think that's a good thing. I think what I was saying was really that it was disappointing that Apple haven't done more to reinvent something that they could have done. You know, there is no, there's no on-demand listening on Beats One. There's no, there's no atomization. There's no skip button. There's none of the things that actually we know as broadcasters, if we could do it tomorrow, we really would. And I think that's why I'm disappointed by it. That actually it could have been so much better. Is it a bad thing? No, I don't think so. I don't think it's going to harm us. I don't think it's going to be a massive competitor to us. I think it's just something else added into the media mix. I'm just a bit disappointed that it isn't more exciting, I guess.
So I would totally agree that Apple could have done so much more in terms of reinventing the radio and establishing new functions that others would follow. But the fact alone that Apple is in the game, this huge company which has access to musicians all over the world, which can bake Beat One into devices in any other pocket, alone that fact should scare any people involved in radio.
Music radio. Ich merke, wir sind, glaube ich, alle so erschöpft wie ich. Ich fand es einen super spannenden Tag. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und vielen Dank für die Referenten und vor allem für die Organisatoren. Vor allem für die Organisatoren, finde ich. Und ich hoffe, es gibt vielleicht im nächsten Jahr wieder sowas Ähnliches.
Würde mich freuen. Auf alle Fälle, wir wollen das Format etablieren. Das ist ja unsere zweite Konferenz. Ich wollte ganz kurz sagen, herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ich werde jetzt sicherlich welche vergessen, meine die aber mit. An das Vorbereitungsteam aus dem Labor, Markus Heidmeier, Boris Bittner, Ellen Wilke, die sich um das viele, was organisatorisch zu erledigen war, drumherum gekümmert haben. Auch die anderen Labormitglieder. An Brigitte Betz für die wunderbare Moderation durch den ganzen Tag. Natürlich an unsere Referentinnen und Referenten, ohne die wir keinen Inhalt gehabt hätten. Und natürlich auch an die Menschen, die das alles hier vorbereitet haben, damit es technisch spielt. Also an die Kolleginnen und Kollegen, die den Livestream gemacht haben, die dafür gesorgt haben, dass die Stühle so stehen, wie sie stehen, und die einfach die Infrastruktur heute gemacht haben. Danke auch an die dazugehört haben. Und ich hoffe wirklich, dass so ein bisschen die Gedanken über Nacht und über die nächsten Tage sich in den Köpfen und bei euch ein bisschen bewegen, dass das auch was mit uns macht. Und ich hoffe auf die nächste Konferenz. Das Labor plant, regelhaft weiterzudenken. Deshalb, weil es eben auf die ganzen Fragen, die wir haben, keine einfachen Antworten gibt, weil man immer wieder kurzfristige Antworten finden muss, das eine tun und das andere wieder lassen muss, um das Beste für uns rauszufinden. Danke, gute Heimreise, bis zum nächsten Mal. Applaus